기온다.
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 기온다. Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 461. Und wieder einmal gibt es ein Special, jedenfalls fast. Diesmal dreht sich der größte Teil unserer Sendung um Argentinien. Am 1. August 2017 starb der argentinische Aktivist Santiago Maldonado nach einem Polizeieinsatz. Die ungeklärten Umstände seines Todes brachten 300.000 Menschen auf die Straße und setzten die Regierung unter Druck. Jetzt konnten wir mit seinem Bruder Sergio sprechen, als dieser in Berlin zu Gast war. Argentinien ist weltberühmt für sein Rindfleisch. Dem südamerikanischen Land wird nachgesagt, dass die Kühe dort ein glückliches Leben hätten. Zumindest bis sie ihr Schlachtgewicht erreicht haben. Doch ist dieses Bild überhaupt noch aktuell? Christian Rollmann hat sich für Onda auf die Suche nach den Pampa-Rindern gemacht und überprüft, inwieweit der Mythos der Realität standhält. Dieser Beitrag ist Teil der Radioreihe Umkämpfte Natur in Lateinamerika, einem Kooperationsprojekt des Forschungs- und Dokumentationszentrums Chile Lateinamerika und dem Nachrichtenpool Lateinamerika. Doch bevor wir loslegen, gibt es noch drei Nachrichten aus Chile und Mexiko auf die Ohren. Eine spannende halbe Stunde wünscht das Onda-Info-Team.
Onda-Info? Nachrichten.
Mexiko. Am 23. Mai beschloss die Abgeordnetenkammer Mexikos eine historische Verfassungsreform. Mit der Änderung von 9 Artikeln der mexikanischen Verfassung werden alle staatlichen Organe und Institutionen verpflichtet, genauso viele Frauen wie Männer anzustellen. Damit ist Mexiko das erste Land der Welt, das eine umfassende Geschlechterparität in seiner Verfassung festschreibt. Die Reform schreibt vor, dass sowohl politische Parteien als auch Institutionen und Behörden des Bundes, der 32 Bundesländer sowie auf lokaler Ebene das Prinzip der Geschlechterparität anwenden müssen. Außerdem sollen Verfahren entwickelt werden, um Gerichte paritätisch zu besetzen. Darüber hinaus wird die Anwendung der inklusiven Sprache vorgeschrieben. Um die Umsetzung der Geschlechterparität auf allen staatlichen Ebenen sicherzustellen, muss eine Reihe von Gesetzen angepasst werden, erklärte die ehemalige Senatorin Angélica de la Peña Gómez gegenüber der Nachrichtenagentur CIMAC Noticias. Außerdem müssen das Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern und das über den Zugang von Frauen zu einem Leben ohne Gewalt überarbeitet werden, betonte Peña Gómez. Sie befürchtet nämlich, dass es infolge der Verfassungsänderung zu zunehmender politischer Gewalt gegen Frauen kommt. Peña Gómez fordert darüber hinaus, dass die Nichteinhaltung der Vorschriften als Verstoß gegen das Wahlgesetz und somit als Straftat geahndet wird. Die adäquate Verankerung der neuen Verfassungsprinzipien in der Gesetzgebung ist wichtig, damit diese auch konsequent angewendet werden können. Mexiko ist dafür bekannt, viele fortschrittliche internationale Normen und Gesetze anzuerkennen. Diese werden allerdings selten umgesetzt.
Chile. In Chile sollen die Lehrpläne geändert werden. Das Bildungsministerium unter Ministerin Marcela Cubillos plant, dass ab dem Jahr 2020 unter anderem das Fach Geschichte nicht mehr verpflichtender Bestandteil des Unterrichts in Mittel- und Oberstufe ist. Die SchülerInnen sollen dann wählen können, welchem Fach sie 2 Stunden ihrer wöchentlichen Schulzeit widmen wollen: Religion, Sport, Kunst oder Geschichte. Diese Pläne sorgen für großen Missmut. Besonders am Abbau des Faches Geschichte sehen Lehrer wie SchülerInnen einen Angriff auf die kritische Lehre innerhalb der Schulen. Sollte das Schulfach ab 2020 nur noch bis zur 9. Klasse verpflichtend sein, sehen die LehrerInnen keine Möglichkeit, die komplexen Inhalte ausreichend zu lehren und gleichzeitig deren Relevanz für die Gegenwart darzustellen. Außerdem wird befürchtet, dass nicht nur die Fähigkeit, sich kritisch mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, eingeschränkt, sondern auch die Schulbildung insgesamt entpolitisiert wird. Das ist ziemlich bemerkenswert in einem Land, in welchem weder die Aufarbeitung der Diktatur noch Erinnerungskultur wirklich großgeschrieben werden. Verschiedene Schüler- und LehrerInnenvertretungen haben sich bereits organisiert, um gegen die geplanten Reformen zu protestieren. Unterstützt werden ihre Forderungen vom landesweiten, unbefristeten Streik der LehrerInnen, welcher seit vergangenem Montag, dem 3. Juni, den Schulbetrieb lahmlegt.
Mexiko. Wozu sich die Europäische Union nur halbherzig durchringen konnte, das hat eine kleine Gemeinde im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca mit sofortiger Wirkung umgesetzt. Die Gemeindeversammlung von Magelago erklärte den Ort für plastikfrei. Gemeindevorsteher Justino Victor Hernandez sagte, es sei Zeit, sich zum Schutz der Mutter Erde auf das zurückzubesinnen, was für die Großeltern selbstverständlich war. Er rief die BewohnerInnen auf, mit Taschen zum Einkaufen zu gehen und keine Getränke in Plastikflaschen zu kaufen. Hernandez forderte außerdem von den Herstellern, Getränke in Glas- oder Pfandflaschen zu liefern, wie es früher üblich war. Das Plastikverbot wurde in einem internen Regelwerk der Gemeinde zum Schutz des Wassers verankert. Mit diesem ist Magelago dem Parlament des Bundesstaates Oaxaca einen Schritt voraus. Das hatte mit einer Reform des Abfallgesetzes den Verkauf und die Nutzung von Einwegplastikartikeln verbieten wollen. Das Gesetz wurde allerdings nie im Amtsblatt veröffentlicht und trat somit auch nicht in Kraft.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal
Am 1. August 2017 starb Santiago Maldonado. Der argentinische Kunsthandwerker und politische Aktivist war nach einem Polizeieinsatz gegen eine Gruppe von Mapuche verschwunden, die eine Straße in Patagonien blockiert hatten. Erst 2,5 Monate später wurde Maldonados Leiche gefunden, flussaufwärts von der Stelle, an der der Polizeieinsatz stattgefunden hatte. Zeugen wollen gesehen haben, dass Polizisten ihn in ein Auto gezerrt hätten. Dennoch legte der Richter Gustavo Leral den Fall am 29. November 2018 zu den Akten. Die offizielle Version lautet: Tod durch Ertrinken, keine Fremdeinwirkung. Doch die Familie von Santiago Maldonado, allen voran sein Bruder Sergio, glaubt davon kein Wort. Sergio Maldonado hat sehr schüttere Haare und einen markanten grauen Bart. Aber seine etwas müden Augen werden hellwach, wenn er auf die zahlreichen Ungereimtheiten in dem Fall zu sprechen kommt.
Entraron casi 130 Gendarmes.
Fast 130 Gendarmen haben das Gelände gestürmt, ohne richterlichen Beschluss, um 8 bis 10 Demonstranten zu verfolgen. Einer von ihnen war Santiago. Sie schossen mit Gummischrot und scharfer Munition. Anschließend verschwand Santiago und seine Leiche tauchte erst 2,5 Monate später wieder auf, im Fluss, obwohl das schon dreimal nach ihm gesucht wurde, zweimal sogar an derselben Stelle. Seine Leiche wies Charakteristika auf, die unüblich für einen Körper sind, der so lange im Wasser lag. Das heißt, der Körper war nicht die ganze Zeit dort. Aber alle Hypothesen weisen darauf hin, dass der Staat verantwortlich ist.
Das Schicksal von Santiago Maldonado hatte im September und Oktober 2017 die argentinische Öffentlichkeit und den Wahlkampf geprägt. Am 1. Oktober gingen landesweit bis zu 300.000 Menschen gegen Polizeigewalt und für Gerechtigkeit auf die Straße. Viele hatten noch die tausendfachen Fälle von gewaltsam Verschwundenen aus der Diktaturzeit vor Augen. Für Sergio Maldonado war der Tod seines Bruders nur der Auftakt zu einer repressiven Politik der harten Hand, gefördert von der Sicherheitsministerin Patricia Bullrich.
Son todas distintas fuerzas de seguridad, pero todas responden al mismo Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.
Die Täter sind verschiedene Sicherheitsbehörden, aber sie alle unterstehen dem Sicherheitsministerium von Patricia Bullrich. So wurde die Politik der harten Hand eingeführt. Bullrich hat mal gesagt, wer bewaffnet rumlaufen will, soll bewaffnet rumlaufen. Das ist für die Sicherheitskräfte ein Freibrief, zu machen, was sie wollen. 5 oder 6 Gendarmen, die am Verschwindenlassen von Santiago beteiligt waren, wurden im Januar 2018 befördert. Danach wurde ein Polizist namens Chocobar geehrt und seitdem wird diese Politik die Chocobar-Doktrin genannt. Ich knall dich ab und bekomme einen Empfang im Regierungspalast.
Die Chocobar-Doktrin ist nach dem Polizisten Luis Chocobar benannt, der im Dezember 2017 einem flüchtenden Räuber in den Rücken schoss und daraufhin in den Regierungspalast eingeladen wurde. Auch dem jungen Mapuche Rafael Nahual wurde von einem Polizisten in den Rücken geschossen. Diesem repressiven Vorgehen sind in den letzten 3,5 Jahren über 1.300 Menschen in Argentinien zum Opfer gefallen. Erst am 20. Mai starben 4 Jugendliche in der argentinischen Kleinstadt San Miguel del Monte, nachdem ihr Auto von der Polizei verfolgt und beschossen wurde. Meistens wird in solchen Fällen gar nicht erst ermittelt oder die Ermittlungen schnell wieder eingestellt, denn
in el caso de Santiago participa Gendarmería.
Im Fall von Santiago war die Gendarmerie beteiligt. Ermittelt haben dann die Bundespolizei und die Polizeidirektion. Rafael Nahual wurde von einem Polizisten der Sondereinheit Albatros erschossen. Ermittelt haben Bundespolizei und Gendarmerie. Und die Bundespolizei hat auf die vier Jugendlichen geschossen. An einem Ort schießen sie und die, die ermitteln, sind diejenigen, die an einem anderen Ort geschossen haben. Das heißt, sie werden niemals gegen sich selbst ermitteln. Deswegen fordern wir schon seit langem, dass eine unabhängige Expertengruppe gebildet wird, damit unparteiisch ermittelt wird. Denn der argentinische Staat ist nicht in der Lage, gegen sich selbst zu ermitteln.
Im Oktober stehen in Argentinien wieder Wahlen an. Schlimmer als die jetzige Regierung kann es eigentlich nicht werden, findet Maldonado. Aber für ihn liegt das Problem eigentlich woanders.
Wenn ich die Dinge positiv sehe, denke ich, na gut, eine andere Regierung wird kommen und die Dinge werden sich ändern. Aber negativ gesehen kann ich zwar wählen, wer in der Regierung sitzt, aber ich kann nicht diejenigen wählen, die auch an der Macht sind. Die großen Medien, die Hedgefonds. Es gibt vieles, was man nicht mit dem Regierungswechsel ändern kann.
Zum Beispiel den Justizapparat, wie Maldonados Freundin Andrea anmerkt. Die Richter, die das Verfahren um den Tod von Santiago eingestellt haben und den Antrag auf Berufung verschleppen. Oder den Richter, der angeordnet hat, das Telefon der Familie abzuhören. Und es gibt noch etwas, das Sergio Maldonado beunruhigt.
Ein Teil der Gesellschaft war schon immer rechts, so zwischen 20% und 25%. Die Gefahr ist jetzt, dass auch die einfachen Leute, die Armen, sich den Rechten zuwenden. Dass die Leute denken könnten, ihr Nachbar sei das Problem, ist für mich das größte Problem.
Seitdem sein Bruder tot ist, haben sich Menschen, die er für Freunde gehalten hat, von Sergio Maldonado abgewendet. Dafür sind andere dazugekommen. Er weiß jetzt, wie polarisiert die Gesellschaft ist. Er erfährt auch von vielen Schicksalen, die seinem ähneln. Das ist oft schwer, sagt er, aber er kann auch nicht einfach nach Hause gehen und so tun, als wäre nichts passiert. Sergio Maldonado will weiter für Gerechtigkeit kämpfen.
Onda Hinhörer. Menschenrechte in anderthalb Minuten auf den Punkt. Heute
Verdad. Wahrheit. Justicia, Gerechtigkeit, Memoria, Erinnerung. Folter, sexualisierte Gewalt, Mord und Verschwindenlassen von Personen durch Militärs, bezahlte Auftragskiller, Kartelle oder Banden. Das schreit nach Aufklärung, damit die Luft zum Atmen reicht. Ein Recht auf Wahrheit.
Die wahren Täter und was da alles vertuscht wurde und warum, wenn das nicht benannt wird, dann kann es immer wieder passieren.
Faschistische und militarisierte Gruppen mit engen Beziehungen zu Staats- und Sicherheitsorganen, zum Beispiel in Deutschland, Stichwort NSU.
Wir wurden als Täter dargestellt.
Juristische Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen tut Not. Für Gerechtigkeit, Stichwort Colonia Dignidad.
Deutsche Behörden haben weggesehen und wir sind unserer Verantwortung bisher nicht gerecht geworden.
Stichwort ermordete Medienschaffende in Honduras, aber nicht nur dort.
Dass viele dieser Morde nie aufgeklärt werden. Das ist ein Klima der Straflosigkeit, es erzeugt ein Klima der Angst.
Die Überlebenden und die Angehörigen brauchen Anerkennung und Orte des Gedenkens. Erinnerung als Menschenrecht.
Wir trauern um die Toten, die keine Stimme mehr haben.
Für uns ist es sehr schmerzhaft, nicht zu wissen, ob sie in Massengräbern verscharrt wurden, ob sie ins Meer geworfen wurden oder wo sie sind.
Menschenrechte sind ein Muss.
Onda Hinhörer. Argumente, Infos, Umfragen. Aus Deutschland und Lateinamerika.
Somos sobreviviente desde el vientre contra la corriente voy. Nunca acaba mi carrera, soy un espermatozoide que no tiene barrera. De cría sigo la melodía, mi guía en mi día más gris. Que maldice cuando todo se contradice. Usé la máscara de ruda para que no quepe duda. Caca no hay muda, caca se suda. Pa' pagar las cuentas y mantener postura. Que la calle no es tan oscura, vale. Tiene fisura, figuras, colores como fractales. Seguí volando en la ruta que junto conmigo muda. Madura las frutas, pero no por eso yo floto, floto, con el beat me topo. No me descubre ni con un telescopio. Saqué fuerza de mis trompas de falopio. Pa' parir, reconstruirme a puro amor propio. La vida es un freestyle. La vida es un freestyle. Chaltumay. La vida es un freestyle. La vida es un freestyle. Chaltumay. Mi camino ilumino con cariño. Sonrío como niño sino. Me pierdo la adultez, su sabor amargo. Por posición y raza se define lo que valgo. Mejor me salgo. Vago, viajo, de amor me contagio. Un año más, un miedo menos. Así vencemos, así perdemos. Una madrugada drogada en Montevideo. No limpiamos con agua de lluvia los deseos. El mundo no siempre es feo, aunque sí la mayoría de las veces. Pero mejora si crece. Mientras busco respuestas se abren las puertas. Las manos siempre son devueltas porque el mundo da vueltas. A veces toca desplazarse para encontrarse. El viaje emprendo y aprendo de mis pares. Lloro a mares, mis amores. Canto a cántara y mezclo en las nubes los colores. Yo avanzo con hermana sanadora, disfrutando nuestro aquí y nuestro ahora. Avanzo con hermano y hermana sanadora, disfrutando nuestro aquí y nuestro ahora. Avanzo con hermana sanadora, disfrutando nuestro aquí y nuestro ahora. Avanzo con hermano y hermana sanadora, disfrutando nuestro aquí y nuestro ahora.
Die Musik, die ihr hört, ist von der chilenischen Rapperin La Deja Bu. Ein Interview mit ihr zu ihrem neuen Album Matria findet ihr auf unserer Webseite www.npla.de/matraca. Und weiter geht's mit Beiträgen.
Onda hinhöre.
Was sind eigentlich
wirklich hoch
objektive Ziele für nachhaltige Entwicklung?
Heute Ziel 2, kein Hunger.
Mehr als 7,5 Milliarden Menschen brauchen täglich ausreichende und gute Nahrung. Dafür stehen jedem Menschen durchschnittlich 2000 Quadratmeter Anbaufläche zur Verfügung. Reicht das nicht, um alle zu ernähren?
Also ich weiß, dass wir schon überproduktiv sind. Also wir ernähren theoretisch quasi doppelt so viele Menschen.
Ich denke, dass man auf jeden Fall am Wirtschaftssystem was machen müsste und so an Verteilungsfragen.
Aber es kommt nicht bei allen an. Jeder neunte Mensch unserer Weltbevölkerung leidet an Hunger. Ein Drittel ist unter- oder mangelernährt. Paradoxerweise leiden vor allem Menschen auf dem Land an Hunger. Genau da, wo unser Essen herkommt.
Das Land denen, die es bearbeiten,
forderte der mexikanische Revolutionär Emiliano Zapata. In Zeiten von Landgrabbing passt eher der Spruch:
Das Land denen, die es bezahlen.
Und das sind oft große Unternehmen, die für den Export produzieren. Allein Deutschland importiert ein Drittel des hier benötigten Tierfutters. Massig Gensoja aus Südamerika.
Wenn man dort Soja, was alles nach Europa dann geliefert wird, ersetzen würde durch Lebensmittel, die ökologisch produziert werden, dann würde das erheblich was daran verändern, dass kleinbäuerliche Strukturen so zerstört werden und es eben auch zu Hunger kommt.
Die Landwirtschaft soll produktiver werden, lautet ein Unterziel der UN-Nachhaltigkeitsagenda. Ist das die Lösung, um den Hunger und die Mangelernährung bis 2030 zu beenden?
Was viel wichtiger ist, ist der Zugang zu Land, zu Wasser, zu Saatgut. Das sind ausschlaggebende Faktoren für Hunger und Mangelernährung. Und das globale Wirtschaftssystem generiert so einen Ausschluss von diesen Ressourcen und bestärkt damit eigentlich den Hunger. Und dabei helfen Technologien wirklich nichts.
Und dahin höre.
Argumente, Infos, Umfragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Argentinien ist weltberühmt für sein Rindfleisch. Und wegen seiner großen Fläche wird dem südamerikanischen Land auch nachgesagt, dass die Kühe dort ein glückliches Leben hätten. Wer kennt sie nicht? Die Bilder von weidenden Herden in der argentinischen Pampa. Rinder, die bis zum Bauch in sattgrünem Gras stehen und zufrieden fressen, bis sie ihr Schlachtgewicht erreicht haben. Doch ist dieses Bild heute überhaupt noch aktuell? Christian Rollmann hat sich für Onda auf die Suche nach den Pampa-Rindern gemacht und überprüft, inwieweit der Mythos der Realität standhält.
Ortstermin in Saladillo, einer Kleinstadt rund 2,5 Autostunden südwestlich von Buenos Aires. Ich gehe der Frage nach, wo die Kühe geblieben sind. Früher sah man, sobald man die argentinische Hauptstadt hinter sich gelassen hatte, Kuhweiden, soweit das Auge blicken konnte. So wurde es mir vielfach berichtet. Heute ist das anders. Rechts und links der Landstraße reiht sich eine Sojaplantage an die nächste. Und dazwischen Tierfabriken, sogenannte Feedlots.
Wir befinden uns hier auf der Bundesstraße 51 und sind auf dem Weg zu einem Feedlot namens Profeed. Das ist einer der ältesten und größten Betriebe für Massentierhaltung hier in Saladillo.
Sagt Agrarwissenschaftler und Umweltaktivist Gabriel Ares Navarreta.
Dort werden auf 10 bis 12 Hektar rund 10.000 Tiere gehalten, also 1.000 Tiere pro Hektar. Ein Wahnsinn.
Profeed ist von der Straße kaum einsehbar. Der Feedlot versteckt sich hinter hohem Gebüsch. An einer weniger dicht bewachsenen Stelle können wir dennoch einen Blick darauf werfen. Inmitten der eigentlich grünen Landschaft erscheint eine braune Tristesse. Rinder stehen dicht gedrängt aneinander auf erdigem Untergrund. Hier wächst kein Gras mehr.
In den Feedlots ist das Tier einfach eine Ware, eine Nummer. Die Rinder werden so schnell wie möglich gemästet, um dann Platz für die nächsten zu machen.
Ein wesentliches Charakteristikum der Feedlots, die in den USA erfunden wurden, ist die zentralisierte Fütterung. In Mastgehegen stehen die Tiere bei Wind und Wetter im Freien und werden dort mit einer Kraftfuttermischung aus Mais und Soja ernährt. Frisches Gras bekommen sie so gut wie nie zu sehen.
Die Tiere sind gestresst, können sich kaum bewegen und werden nicht als Wiederkäuer ernährt. Es wird so getan, als seien sie Allesfresser, so wie Schweine.
Ein großes Problem ist außerdem die Gülle, also der Urin und Kot, den die Rinder produzieren. Sie verunreinigt das Trinkwasser. Das kann zu massiven Problemen führen. Besonders in Gegenden wie Saladillo, wo es viel regnet und der Grundwasserspiegel deshalb entsprechend hoch steht.
Hier gab es schon Fälle von Landarbeitern, die krank wurden oder Blut im Urin hatten. Außerdem führt die Verschmutzung des Wassers dazu, dass es zu Mäuse- und Fliegenplagen kam und durch Nagetiere übertragene Krankheiten ausbrachen.
Wegen seiner hohen Dichte an Tierfabriken gilt Saladillo als die argentinische Hauptstadt der Feedlots. Vor einigen Jahren sorgten Proteste für eine landesweite Aufmerksamkeit, aber heute ist das Thema weitgehend aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden. Claudia Sainato von der Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Buenos Aires hat mit ihrem Team das Wasser in Saladillo untersucht. Die Wissenschaftlerin berichtet.
Einer unserer Doktoranden hat den Zustand des Grundwassers in Saladillo erfasst. Dabei wurde eine chemische Verschmutzung durch Nitrat und Phosphor festgestellt, sowie eine biologische Verschmutzung durch Bakterien.
Erhöhte Nitratwerte fanden die Wissenschaftler auch bei anderen Untersuchungen im Umfeld von Feedlots. Bei der intensiven Massentierhaltung kann sich das in den Ausscheidungen der Tiere enthaltene Nitrat nicht ausreichend verteilen und sickert dadurch ins Grundwasser. Nitrat in zu hoher Konzentration verwandelt sich im menschlichen Körper zu Nitrit. Das wiederum ist giftig und krebserregend.
Ich denke, dass es deshalb sehr ratsam wäre, zunächst Bodenuntersuchungen vorzunehmen, bevor ein Feedlot eingerichtet wird. Dabei müsste man untersuchen, wie anfällig der jeweilige Standort für Wasser- und Umweltverschmutzung ist. Dazu sollte die Position der Kontaminationsquelle zu den unter- und überirdischen Wasserquellen bestimmt werden.
Entsprechende Voruntersuchungen hat es in Saladillo nicht gegeben. Landesweit existieren mittlerweile rund 1200 registrierte Feedlots, in denen knapp 3/4 des in Argentinien konsumierten Frischfleischs produziert werden. Doch wie kam es dazu, dass das Land von der extensiven Rinderhaltung mit großen Weiden zu der Produktion in engen Feedlots umschwenkte? Das will ich von Fernando Storni wissen, dem Generalsekretär der argentinischen Feedlot-Kammer.
In Argentinien hat sich die Produktionsweise verändert. 15 Millionen Hektar an Weideland sind in Ackerbauflächen umgewandelt worden. Deswegen musste die Tierhaltung intensiver werden, um die gleiche Menge an Fleisch produzieren zu können.
Die Ausbreitung des Sojaanbaus und die Entstehung von intensiver Tierhaltung sind in Argentinien zwei Seiten der gleichen Medaille. Ab 2003 begann das Land maßgeblich auf den Export von genetisch verändertem Soja zu setzen. Dafür wurden nicht nur Wälder gerodet, sondern auch viele Viehweiden in Ackerflächen umgewandelt. Das Feedlot-System erlebte dadurch einen regelrechten Boom. Und das dort produzierte Fleisch findet seitdem genügend Abnehmer. Zu Recht, wie Feedlot-Verbandssprecher Storni meint.
Cuando uno antes iba al mostrador y iba a la carnicería y era...
Wenn man früher Fleisch aus Weidehaltung kaufte und damit nach Hause kam, war es immer ein bisschen ungewiss, ob es eher zart oder fest sein würde. Mit dem Feedlot-System weißt du genau, was du hast. Feedlots haben den Vorteil, dass sie zu jeder Zeit ein homogenes, qualitativ hochwertiges Produkt liefern.
Eine Herkunftsbezeichnung für Fleisch gibt es in Argentinien weder im Supermarkt noch beim Fleischer um die Ecke. Fleischlobbyist Storni sagt, das sei auch nicht nötig, da die Verbraucher die Haltungsform zweifelsfrei erkennen könnten.
Der Konsument unterscheidet, wenn er das Fleisch sieht, vor allem durch die Farbe des Fettes.
Das Fett der Fleischstücke, die in Feedlots hergestellt werden, ist aufgrund der Fütterung mit Getreide und Soja eher weißlich, während das Weidehaltungsrind beim Fressen von Gras Beta-Carotin aufnimmt. Das führt zu einer gelblichen Färbung des Fettes.
Die Kunden haben also gemerkt, dass die Farbe des Fettes ausschlaggebend dafür ist, dass das Produkt und seine Qualität immer ähnlich sind. Deswegen wird das Fleisch mit weißem Fett in den Fleischereien nachgefragt.
In der Tat gibt es wohl nirgends auf der Welt ein so großes Allgemeinwissen über Rindfleisch wie in Argentinien. Kein Wunder, mit rund 55 Kilogramm pro Person und Jahr ist der Verbrauch knapp hinter Uruguay weltweite Spitze. Doch ist wirklich allen Menschen klar, unter welchen Bedingungen das Fleisch produziert wird? Ökoaktivist Gabriel Ares Navarreta widerspricht der Feedlot-Industrie. Er erinnert sich, dass parallel zum Boom der Tierfabriken eine Marketingkampagne gestartet wurde, um das Massentierhaltungsfleisch populär zu machen.
Es wurde den Feedlots nach ihrer Entstehung erlaubt, sehr leichte und junge Rinder zu verkaufen, deren Fleisch natürlich sehr zart war und entsprechend vermarktet wurde. Man musste quasi nicht mehr kauen. Das heißt nicht, dass Feedlot-Fleisch per se gesund oder Fleisch aus Weidehaltung ungenießbar ist. Bis 2003 gab es nur Weidehaltung und niemand hat gesagt, das Fleisch sei zäh.
Für Ares Navarreta ist klar, wenn die Herkunft des Fleisches entsprechend an der Ladentheke ausgewiesen werden würde, würde sich die Mehrheit der Argentinierinnen und Argentinier für Fleisch von grasenden Kühen entscheiden. Doch damit die Tiere wieder Gras sehen, müsste entweder Weideland zurückgewonnen werden oder der Fleischkonsum gesenkt werden. Beides scheint in Argentinien momentan wenig wahrscheinlich. Obwohl das nicht nur besser für die Tiere, sondern auch für die Umwelt, die Artenvielfalt und letztlich auch für uns Menschen wäre.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.